Guten Abend, hallo von mir auch. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zu Hause zuguckt. Ich freue mich, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Ich bin neulich mit meinem Hund übers Feld gelaufen und dann kam mir so der Gedanke, eigentlich muss der denken von mir, dass ich ein ziemlich komisches Rudelmitglied bin. Ich stampf wie so ein Elefant durch die Gegend, statt mich anzuschleichen. Ich kriege überhaupt keine Spur mit. Überall, wo es spannend riecht, laufe ich einfach weiter. Und wenn ich dann irgendwie aus Versehen doch mal so ein Tier aufschrecke, was dann wegrennt, dann renne ich nicht hinterher, sondern halte ihn sogar noch fest. Und trotzdem kriegt er am Ende immer leckeres Futter. Eigentlich komisch, ne? Ja, mit meinem Hund gehe ich morgens vor der Arbeit auch immer schon eine Runde. Und das ist ja so, im Winter ist es kalt und dunkel. Ich nehme auch nie eine Taschenlampe mit. Und dann lernt man das zu schätzen, wie wichtig es ist, wenn da irgendwo von den Häusern so ein bisschen Licht auf den Weg fällt und man so ahnen kann, wo man eigentlich lang geht, wenn man so über die Felle streicht. Und das ist eigentlich so das, was mich dann auch inspiriert hat, zu diesem Thema, was zu sagen, Kinder des Lichts, als die Kerstin mich gefragt hat, ob ich predigen kann heute, die Christine, sorry. Und ich dann gedacht habe, so ja klar, ich habe da Predigten ausgearbeitet, da nehme ich eine, da habe ich schon ein paar auf Lager. Und sie sagte dann, Thema ist, ihr seid Kinder des Lichts. Da habe ich erstmal überlegt, okay, was kannst du jetzt damit anfangen? Damit hatte ich mich noch nicht so beschäftigt. Aber es ist eine spannende Sache, muss ich sagen. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe und wie gesagt, so auf so einem dunklen Weg da über dem Feld, da kann man sehr gut über das Licht nachdenken, habe ich gemerkt, da steckt doch einiges drin und einen Teil davon möchte ich euch heute sagen und erzählen, was mir da so in den Kopf kam und was ich in der Bibel gefunden habe. Und ja, dann werden wir ja zu dem Thema auch noch weitere Predigten hören. Ich habe erstmal nachgeschaut, wie sieht das denn mit Licht und Dunkelheit in der Bibel überhaupt aus? Wie wird das denn in der Bibel angesprochen und erwähnt? Und da habe ich festgestellt, klar, einmal so als Tag und Nacht, also ganz wie es gemeint ist, Licht und Dunkelheit, als Tag und Nacht, ganz normal. Als Gut und Böse wird Licht und Dunkelheit verwandt oder benutzt in der Bibel, als Darstellung von Gut und Böse, als Darstellung auch von Weisheit und Unwissenheit gibt es Bibelstellen. Rettung und Verlorensein sind Themen, die auch mit Licht und Dunkelheit verglichen werden. Auch Macht und Ohnmacht und Wegweisung und Ziellosigkeit. Das heißt, Licht und Dunkelheit sind eigentlich Dinge, die in der Bibel sehr viel auch zum Vergleich und als Beispiele und Metaphern benutzt werden. Interessant ist, wenn man in die Bibel schaut, die Reihenfolge der Schöpfung. Das ist mir dann auch mal aufgefallen. Die Frage, wann wurde denn die Sonne geschaffen? Ich habe mir das dann nochmal genau angeguckt und wir sehen ganz am Anfang in der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 1, Vers 3, da sprach Gott, Licht soll entstehen. Und zugleich strahlte Licht auf. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag war vergangen. Also am ersten Tag ist das Licht von Gott geschaffen worden. Licht ist also einfach da, weil Gott gesagt hat, es soll Licht da sein. Da hat er keine Lichtquelle gehabt, so irgendwas, sondern gesagt, Licht soll da sein. Und Licht strahlte auf. Vers 14 dann, da befahl Gott, am Himmel sollen Lichter entstehen, die den Tag und die Nacht voneinander trennen. Vers 16, Gott schuf zwei große Lichter, die Sonne für den Tag und die Mond für die Nacht. Wieder wurde es Abend und Morgen, der vierte Tag war vergangen. Fällt euch was auf? Am ersten Tag hat er das Licht geschaffen, aber erst am vierten die Sonne. Das fand ich sehr interessant. Also Licht ist tatsächlich drei Tage vor der Sonne von Gott geschaffen worden, Licht ist da. Wenn man dann weiter in der Schöpfungsgeschichte geht, 1. Mose 1, Vers 26 und 27, da sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Das hatte ich in einer anderen Predigt auch schon mal erwähnt, das ist unheimlich wichtig, denke ich, für uns zu wissen, dass wir Gottes Abbild und Gottes Ebenbild sind. Und das sollten wir uns immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, wenn es darum geht, wer sind wir eigentlich? Das hatte der Thomas vorhin angesprochen. Wer sind wir? Wer bin ich eigentlich? Ja, ich bin Ebenbild, Abbild Gottes. Bin von ihm geschaffen worden als Abbild und Ebenbild. Und in Jakobus 1, Vers 17 steht, er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Also, Gott ist der Vater des Lichts. Wir sind Gottes Abbild, Ebenbild. Das heißt, irgendwo müssen wir ja auch mit Licht zu tun haben. Ich habe den Begriff Kinder des Lichts so in der Bibel gar nicht gefunden. Ich habe mal gesucht in verschiedenen Übersetzungen, aber ihr seid Kinder des Lichts habe ich so nicht gefunden, interessanterweise. Allerdings, wenn Gott der Vater des Lichts ist und wenn Gott selber an anderen Stellen auch als Licht beschrieben wird in der Bibel und wir seine Kinder sind und wir in seinem Abbild geschaffen sind, ist natürlich klar, dass wir dann auch Kinder des Lichts sind. Manche glauben ja, wir werden Kinder von Affen. Ich weiß nicht, ob ihr von Darwin die Lebensgeschichte kennt, die wird jetzt als Buch irgendwie neu verlegt. Ich habe da neulich einen Radiobericht drüber gehört. Ich fand das ganz spannend, weil jemand, der eine so wichtige Theorie aufstellt wie diese Evolutionstheorie, von dem würde man ja denken, dass das ein großer Wissenschaftler ist, der sich da intensiv mit befasst hat und der da groß geforscht hat. Also David ist, wenn ich jetzt das mal kurz zusammenfasse, ganz kurz, ein abgebrochenes Medizinstudium hat er hinter sich, hat dann Theologie studiert, hat seine Tochter mit 9 Jahren verloren. Daraufhin hat er sich verbittert von Gott abgewandt, während seine Frau gläubig geblieben ist und im Glauben Halt gefunden hat, hat er sich von Gott abgewandt, hat sich beschäftigt mit Insekten als Hobby, durfte dann irgendwann mal eine Reise mitmachen, um Insekten zu sammeln und dort hat er dann die Evolution entdeckt. Also, ich muss ehrlich sagen, Evolution ist für mich eine Religion und keine Theorie und keine Wissenschaft. Warum? Weil in der Wissenschaft ist es so, jede Theorie, die in der Wissenschaft aufgestellt wird, muss man unter gleichen Bedingungen immer wiederholen können. Bis jetzt hat einer es noch nicht geschafft, die Evolution zu wiederholen. Das heißt, wir glauben an etwas, was da einfach genannt wird, ohne dass wir es beweisen können. Das ist eine Religion. Es gibt für mich 2 große Religionen. Das eine ist die Schöpfung und das andere ist die Evolution. Das aber nur am Rande. Also Kinder des Lichts habe ich als Begriff so nicht gefunden, aber sehr wohl steht in Matthäus 5, Vers 14 drin, ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Wir sind das Licht, das die Welt erhellt. Ich weiß nicht, ob ihr euch immer so als Licht fühlt, das die Welt erhellt. Ich fühle mich da meistens nicht ganz so, allein schon deswegen, weil ich ja jetzt nicht irgendwo im Rampenlicht stehe, sondern eigentlich meinen Job mache und irgendwo in der Ecke lebe, wie jeder andere auch. Aber Gott sagt, ihr seid das Licht, was die Welt erhellt. Ich finde das spannend. Und was ist denn Licht überhaupt? Ich habe vor über 30 Jahren Elektrotechnik studiert und für mich waren immer am spannendsten die Physikvorlesungen. Ich habe nicht so ganz viel behalten, das ist halt wie gesagt schon eine Weile her, aber was ich von Licht behalten habe, ist das Licht, was ganz Besonderes ist, was Unvergleichliches ist und ganz bestimmte, sehr faszinierende Eigenschaften hat. Ja. Zum Beispiel ist es so, dass es eine Strahlung ist, die eine Polarisation in 2 verschiedene Richtungen hat, die Wellen. Ja, wenn wir das mit uns Menschen vergleichen, wir haben auch 2 verschiedene Wesen. Wir sind ein menschliches Wesen, wir sind aber auch ein geistliches Wesen. Fand ich sehr interessant, ja. Licht ist wahnsinnig schnell und nicht einzuholen. Die Relativitätstheorie sagt von Einstein, dass wir die Lichtgeschwindigkeit nie erreichen können, weil Lichtgeschwindigkeit ist bei Einstein in seiner Relativitätsformel eine feste Größe, eine Bezugsgröße. Und das führt zu dem interessanten Ding, dass wir, wenn wir immer schneller werden würden und irgendwann tatsächlich die Lichtgeschwindigkeit erreichen würden, trotzdem noch das Licht mit Lichtgeschwindigkeit an uns vorbei fliegen sehen könnten in der Theorie. Also wir können Licht nicht erreichen und tatsächlich ist es auch so, man kann Lichtgeschwindigkeit nicht erreichen. Teilchen, die man beschleunigt, die werden irgendwann nicht mehr schneller, sondern schwerer. Und so ist es eigentlich auch bei uns. Licht zu sein, können wir mit menschlichem Bemühen nicht erreichen. Das werden wir nie schaffen, da können wir uns noch so anstrengen. Da komme ich auch später nochmal zu. Ja, Licht ist hell, Licht leuchtet das Dunkel aus. Wenn wir auf uns schauen, wenn wir Licht der Welt sein sollen, heißt das, wir sollen ja Dinge aufzeigen oder erhellen und Richtungen weisen. Licht ist warm, strahlt Wärme aus. LED-Lichter heute nicht mehr so, ne? Aber die alten Birnen, die werden ja richtig heiß. Und es gibt ja verschiedene Lichtquellen, die auch extra dafür gedacht sind, so Rotlicht zum Beispiel, was warm sein soll und Wärme ausstrahlen soll. Und auch da können wir uns wieder vergleichen, denn wir sollen ja auch Wärme ausstrahlen in der Welt. Wir sollen ja Liebe weitergeben. Ja, Liebe, Wärme wird ja auch verglichen. Und Licht ist mächtig. Licht wird in der Bibel als Macht dargestellt. Licht ist tatsächlich mächtig, weil Licht kann ich nicht beeinflussen. Ich kann es lenken, klar. Ich kann es abschirmen, ja, aber es ist da. Und ich kann da irgendwie nicht eingreifen in das Licht. Ja. Wenn ich den Strom abdrehe, ist das Licht aus, natürlich. Aber ich kann nicht die Lichtstrahlen, kann ich ja nicht anfassen, kann ich nicht beeinflussen. Aber da, wo sie sind, ist es hell. Da lässt sich auch nichts dran ändern. Und so haben wir auch Autorität in der Welt. Da, wo wir sind, da ist es hell oder soll hell sein. Ja. Was ist das Gegenteil von Licht? Es gibt eigentlich kein Gegenteil von Licht. Ja. Dunkelheit sagen wir, aber Dunkelheit ist eigentlich nicht das Gegenteil von Licht, sondern Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Ja, es ist ganz automatisch so, wenn ich das Licht ausschalte, ist es dunkel. Oder wenn ich kein Licht habe, ist es dunkel. Aber es ist nicht so, dass ich umschalten kann zwischen Licht und Dunkelheit. Ich kann Kälte und Wärme umschalten, es kann hart und weich Sachen geben, aber es gibt nur Licht oder kein Licht. Und da, wo kein Licht ist, ist es dunkel. Ich fand es ganz interessant, weil ich mal vor kurzer Zeit eine Predigt im Radio gehört habe. Da ging es darum, warum hat Gott eigentlich das Böse geschaffen? Und da sagte der Prediger dort ganz klar, Gott hat das Böse nicht geschaffen. Gott ist einfach Licht und gut. Und da, wo Gott nicht ist, ist es böse und dunkel. So wie wenn man das Licht ausschaltet. Das ist einfach nur die Folge davon, wenn Gott irgendwo nicht da ist. Ja, und nicht so, dass Gott das Böse auch geschaffen hätte. Fand ich auch interessant. In Lukas 8, Vers 16 bis 18 steht, niemand zündet eine Öllampe an und versteckt sie dann unter einem Gefäß oder stellt sie unter das Bett. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass jeder, der hereinkommt, das Licht sieht. Alles, was jetzt noch verborgen ist, wird eines Tages ans Licht kommen. Und was jetzt noch ein Geheimnis ist, wird jeder verstehen. Entscheidend ist, wie ihr mit meinen Worten umgeht. Denn wer sie begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen. Doch wer sich dafür verschließt, dem wird selbst das Wenige genommen, was er zu haben glaubte. Im Zusammenhang mit dem Lichtsein wird hier darauf hingewiesen, dass wir das Licht sind. Das Verborgene soll offensichtlich also von uns erhellt werden. Wir haben also die Aufgabe, Licht in der Welt zu sein. Und wichtig ist dabei, wie es hier steht, wie wir mit Gottes Wort umgehen. Wichtig ist, dass wir das Wort Gottes kennen, dass wir es immer besser verstehen und praktisch umsetzen, damit wir Licht der Welt sein können. Dass wir uns nicht unter den Scheffel stellen. Was heißt das eigentlich praktisch, sich nicht unter den Scheffel stellen, wenn ich Licht der Welt bin? Dann muss ich erkennbar sein, ich muss richtungsweisend sein und ich muss erhellend sein. Das heißt, das geht eigentlich in der Praxis nur dann, wenn wir in der Gesellschaft präsent sind, wenn wir in unserem Umfeld präsent sind, wenn wir auftreten, wenn wir da sind, erkennbar sind. Dazu müssen wir natürlich auch gut informiert und interessiert sind, damit wir klar Stellung beziehen können. Es nützt uns natürlich nichts, präsent zu sein, wenn wir nichts zu sagen haben. Also ich finde es wichtig, dass wir uns wirklich auch nicht nur abschotten in unserem christlichen Dasein, sondern dass wir wirklich gucken, was in der Gesellschaft abgeht, was passiert, dass wir wissen, was los ist und mitreden können. Dementsprechend müssen wir uns eine eigene Meinung bilden, die wir vertreten können. Was aber auch heißt, dass wir die Meinungen kennen müssen, die in der Welt vertreten werden. Wichtig ist für mich, wenn wir eine eigene Meinung haben wollen, dass wir auch die andere Meinung kennen, die Gegenmeinung kennen. Wenn ich die Presseschau zum Beispiel lese, dann finde ich das ganz interessant, auch Zeitungen zu lesen, so wie die Taz oder solche Zeitungen, die ich eigentlich eher nicht zu meinem politischen Repertoire zählen würde, die aber ganz interessante andere Darstellungen oft bringt. Ja? Und es ist wichtig, wenn man sich eine eigene Meinung hat, dass man nicht nur das liest, was man gut findet und was das trifft, was man selber denkt, sondern dass man eben auch genau weiß, was sagen denn die anderen und warum sagen sie das, und dass man sich damit beschäftigt, weil eine neutrale Meinung von einer Seite werden wir leider nie kriegen. Da muss man sich schon selber schlau machen und interessiert sein. Wichtig ist aber auch für mich, dass wir die Empathie und die Weisheit haben, diese Meinung zu vertreten, ohne andere zu überfahren oder platt zu machen oder überreden zu wollen. Sonst würden wir mit unserem Licht blenden. Auch die Gefahr besteht natürlich immer, ja. Dass wir keine Allgemeinplätze oder Pauschalsprüche loslassen, sondern praxisbezogenen Glauben anwenden oder auch lieber mal ruhig sind. Ich habe da ein Beispiel, das habe ich in meiner Jugendzeit erlebt. Ich fand das so schockierend, dass ich ja heute noch dran denke. Da habe ich mit einem Mädchen gesprochen, die sagt zu mir, du weißt du, wenn ich ein Problem habe, ich gehe zu keinem Christen. Ich weiß genau, was ich von denen für eine Antwort kriege, ist immer das Gleiche. Da habe ich gedacht, das ist ja ganz schlimm, ja. Wenn jemand ganz bewusst schon sagt, von Christen lasse ich mich nicht beraten, weil von dem höre ich immer nur, ja, du musst beten. So, oder irgend sowas. Dann finde ich das sowas von schade. Und ich denke mir, es wäre vielleicht gut, manchmal besser zuzuhören, einen Augenblick zu warten, zu beten und vielleicht dann erst eine Antwort zu geben. Und vielleicht heißt die Antwort auch nicht, ich bringe dir die Lösung auf ein Tablett, sondern die Antwort ist vielleicht einfach nur, ich verstehe dich, ich höre zu, ich bin da für dich. Ja, wichtig ist, dass wir authentisch sind. Das heißt, das Licht, das muss ja von uns ausgehen, wenn wir Licht der Welt sind. Und zwar, weil wir echte Christen sind und nicht nur gespiegelt werden. Weil wir nicht nur spiegeln, was wir glauben, was Christ sein sollte, was wir denken müssten. Der Mond ist kein Licht. Der Mond spiegelt nur das Licht. Der Mond kann nur leuchten, weil die Sonne ihn anstrahlt. Und ja, so ist es manchmal bei uns, dass wir vielleicht äußerlich das widerspiegeln, was wir glauben, wie ein Christ zu sein hätte, aber es ist nicht echt und es ist nicht ehrlich. Und glaubt mir, die anderen merken das. Das heißt, um authentisch zu sein, brauchen wir den Kontakt zu Gott und die Kenntnis davon, was sein Wort sagt. So wie es in Lukas 6, Vers 18 steht. Entscheidend ist, wie ihr mit meinen Worten umgeht, denn wer sie begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen. Doch wer sich dafür verschließt, dem wird selbst das Wenige genommen, was er zu haben glaubte. Genau, das war ja das, was ich eben auch schon vorgelesen habe. Dann wird in der Folge auch durch uns das erhellt, was als Geheimnis bezeichnet wird in der Bibel. Das ist das, was jetzt in Kolosser 1 steht, Vers 26 und 27. Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, ja, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war. Ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Es ist interessant, finde ich, dass genau dieser Punkt, dass Christus in uns lebt, dieses Geheimnis ist, was der Menschheit von Anfang an verborgen war und was den Christen jetzt offenbart worden ist. Und was wir offensichtlich als Licht erleuchten sollen und zeigen sollen, dass Gott in uns lebt, dass Christus in uns lebt. Das ist was die Welt nicht verstehen kann. Die kann das nur verstehen, wenn wir das vorleben und wenn wir das weitergeben und wenn wir so leben. Ja, was heißt das praktisch, Licht zu sein? Praktisch für uns selber erstmal. Wenn ich meinen Weg im Dunkeln gehe, so morgens auf dem Feld mit dem Hund, dann weiß ich oft nicht, wo der Weg jetzt eigentlich genau lang läuft oder ob ich vielleicht in eine Sackgasse gehe. Ich sehe das Ziel nicht, die Steine und Schlaglöcher sehe ich nicht, die da drin sind, den Dreck, das Wasser, ich trete vielleicht mal in eine Pfütze. Ich sehe nicht, was um mich herum ist. Ich sehe Bedrohung nicht, ja, Wildschweine vielleicht. Andere Mitläufer sehe ich auch nicht, die mit mir den gleichen Weg gehen. Und Gegenstände, die um mich herum sind, wirken verzerrt und wirken anders. Also ich werde auch getäuscht über das, was um mich herum ist, ja. Und wenn wir Licht der Welt sind, dann sollen wir genau das erhellen. Wir sollen eigentlich den Weg erhellen für andere auch. Interessant ist, dass wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht andere darauf hinweisen, wie der Weg verläuft, kann das leicht schiefgehen. Ich habe das in der Bundeswehr erlebt. Wenn man da so nachts im Einsatz durch den Wald tappelt, läuft man oft in einer Reihe hintereinander. Ja, dann sind da irgendwo Schützengräben ausgehoben und man muss dann, wenn man vorne dran ist, dem Nächsten immer sagen, ein Graben, ja. Und dann geht es so, ein Graben, ein Graben, ein Graben, plumps. Ja? Einer mal nicht gesagt und der Nächste fällt rein. Und so ähnlich geht es uns oft auch, wenn wir nicht den anderen den Weg erhellen können. Ja, dann kann es schon sein, dass die auch irgendwo reinfallen. Das wäre schade. Ja. Aber wenn wir Licht sind, wie sieht es dann aus für uns, wenn wir auf so einem Weg sind? Wir brauchen keine Angst vor der Dunkelheit zu haben, weil sie uns nicht verschlingen kann, weil sie weichen muss. Ich habe das am Beispiel Licht erklärt, wenn wir das Licht anmachen, ist die Dunkelheit weg, automatisch. Beides geht nicht. Wir können nicht Licht und Dunkelheit parallel haben. Wenn wir aber vom Licht erfüllt sind, brauchen wir keine Angst vor der Dunkelheit zu haben, die uns verschlingen würde, weil das funktioniert eben einfach nicht, wenn Licht in uns ist. Ja? Brauchen wir keine Angriffe zu fürchten vom Satan, denn Gottes Gedanken sind in uns und wir sind da safe. Wenn ich Licht der Welt bin, dann muss doch mindestens das, wo ich stehe, muss klar sein eigentlich. Auch wenn ich den Weg nicht immer sehen kann, ich weiß vielleicht nicht, was morgen kommt. Natürlich weiß ich nicht, was passiert, wenn ich nachher aus der Tür gehe. Nein, ich gehe aus der Tür. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, wo ich stehe. Wenn ich das Licht der Welt sein darf und wenn Gottes Licht mich erhellt, dann kann ich zumindest bis zu meinen Füßen gucken und ich kann sagen, ich stehe im Schutz Gottes. Ich muss mich nicht selbst schützen. Ich stehe in der Kraft Gottes. Ich muss mich nicht aus eigener Kraft bemühen. Ich stehe im Licht Gottes. Ich habe keine Angst, dass mich Dunkelheit überkommt. Ich stehe im Blick Gottes. Ich muss mich nicht selbst finden. Das ist ja so ein Thema heutzutage, ne? Sich selbst finden. Jeder will seine Mitte finden, will sich selbst finden, will zu sich finden. Eigentlich hat Gott uns gefunden und wir müssen uns nicht finden. Wenn wir erkennen, wie Gott uns sieht, dann haben wir uns gesehen, so wie wir sind in Gottes Augen und wie wir sein sollen. Ne? Ich stehe in der Liebe Gottes, ich brauche keinen Applaus von anderen. Wenn mir der weitere Weg nicht klar ist, ist das auch kein Problem, weil wir dürfen auch probieren. Mit Gottes Weisheit und seinem Schutz dürfen wir auch probieren, wo es weitergeht, auch wenn wir es nicht direkt sehen. Ich weiß nicht, ob ihr die Burg Rheinfels kennt. In der Burg Rheinfels, da gibt es solche Minengänge. Wenn man da ganz nach unten in die Burg geht, dann kommt man erst in die Keller, da kommt man in die Gewölbe, in diese Verteidigungsgänge und dann geht es nochmal weiter runter. Und dann gibt es solche Minengänge, die sind gerade mal vielleicht so hoch, einen halben Meter breit und stockdunkel. Und da geht man durch und mit der Taschenlampe, selbst mit Licht, passiert das, ja, wenn man da durchgeht, dass man eben irgendwo mal plötzlich vor der Wand steht und sagt, da ist eine Sackgasse. Das kann auch mit Licht passieren. Ist aber nicht schlimm, weil ich kann umdrehen und kann einen anderen Weg gehen. Ja? Und das darf ich in Gottes Schutz. Die Frage ist vielleicht, wenn wir jetzt das auf unser Leben übertragen, wenn wir vor so eine Sackgasse kommen und wenn wir irgendwo vor einer Wand stehen, wie unterscheiden wir denn, was ist jetzt hier eine Herausforderung von Gott, wo wir nicht aufgeben sollen, wo wir dranbleiben sollen? Und was ist eine Hinderung von Gott, wo wir eben nicht weitergehen sollen? Es gibt ja beides, ja. Manche Dinge sind einfach schwierig, weil Gott uns trainieren möchte, ja, dass er unsere Ausdauer, unsere Beharrlichkeit trainiert. Und andere Dinge sind aber so, dass er sagt, nee, da sollt ihr nicht weitergehen, wie Paulus, als er, ich glaube, nach Malta wollte, wo es dann hieß, dass ihn der Geist des Herrn oder der Engel des Herrn gehindert hat, ja, und dann sind sie nicht hingegangen. Und ich finde es halt schwierig, das genau zu unterscheiden. Deswegen ist es wichtig, an so einem Punkt, wo wir irgendwo sind, wo es nicht weitergeht und wo wir erstmal nicht weiter wissen, dass wir mit einer Vertrauensperson sprechen und im Gebet festlegen, wie lange will ich das probieren? Wie oft will ich das probieren? Und was soll die Bestätigung sein oder die deutliche Absage sein, dass das der Weg ist oder nicht? Es bringt nichts, ewig daran zu hängen und sich die Zähne auszubeißen. Es bringt aber auch nichts, sofort umzudrehen und aufzugeben. Sondern wir müssen wirklich sagen, okay, wir müssen hier im Gebet und mit einem lieben Vertrauensmenschen festlegen, wie wir da dran gehen wollen. Zu sagen, ich probiere es dreimal, ich probiere es fünfmal, ich probiere es nur einmal, ich mach dieses, mach jenes, aber an dem Punkt ist Schluss und dann weiß ich genau, Gott will das nicht. Oder wenn es klappt, okay, dann weiß ich, Gott will das. Wir dürfen auch Bestätigungen fordern. Ich weiß nicht, ob ihr euch an Gideon erinnert in der Bibel, wo der gesagt hat, okay, wenn das mein Weg ist und ich soll das machen und dann möchte ich jetzt, dann hat er dieses Vlies ausgelegt. Man sagt das heute ja auch so als Sprichwort, ein Vlies auslegen. Hat also ein Stück Fell rausgelegt und hat gesagt, okay, wenn das Fell nass ist und drumherum ist es alles trocken, dann ist es das Zeichen von dir, Gott, dass ich gehen soll. Und das ist dann passiert. Und dann hat er in der nächsten Nacht nochmal gesagt, okay, jetzt will ich es andersrum haben. Jetzt soll drumherum alles nass sein und das Fell trocken. Ja, und auch das hat Gott gemacht. Und dann wusste er, okay, es ist dran. So. Und so dürfen wir auch von Gott tatsächlich Zeichen fordern, ja. Wenn wir die im Gebet mit unseren Schwestern und Geschwistern auch besprechen und sagen, das soll das Zeichen sein, dass dieser Weg der richtige ist oder eben auch der falsche. Bei Erfolg ist dann eigentlich klar, wenn es klappt, okay, dann darf es da weitergehen. Aber ich finde es ganz wichtig, auch dann, dass wir mit einer Person in der Reflexion stehen, dass wir uns absprechen mit Geschwistern, dass wir nicht alleine gehen, sondern wir sollten uns immer auch spiegeln lassen von anderen. Es ist wichtig, dass wir zusammengehen. Deswegen sind wir in einer Gemeinde und in einer Gemeinschaft, damit wir uns gegenseitig korrigieren und helfen können. Ja. Damit wir eben in solchen Situationen auch genau mit anderen sprechen können. Siehst du das auch so? Habe ich da recht? Ist das richtig, dass das jetzt klappt? Ja. Wir selber dürfen das auch für andere dann sein. Wir sind das Licht der Welt. Wenn zu uns Geschwister kommen oder andere kommen und möchten unsere Hilfe, dürfen wir das genauso tun, weil wir den Geist Gottes haben und auch beten dürfen mit ihnen zusammen, wie der Weg ist. Aber was ganz klar ist, das geht nicht von uns aus. Wir sind nicht die Sonne. Ne? Wir sind nicht derjenige, der die Weisheit hat. Wir sind nicht derjenige, der sich verändern kann. Das kann Gott nur. Gott kann da in uns wirken und Gott kann in uns leuchten und Gott kann in uns das Licht sein, was wir dann in der Welt als Licht der Welt ausstrahlen, nicht aus unserer Kraft. Und wir sollen kein Mond sein. Ne? Wir sollen nicht fromm handeln, nur um fromm zu handeln. Wir sollen nicht Bibelverse daherreden, um Bibelverse daherzureden. Wir sollen nicht den Gottesdienst besuchen, weil wir gewohnt sind, den Gottesdienst zu besuchen. Wir sollen nicht die Bibel lesen, weil man die Bibel liest. Wir sollen auch nicht beten, weil man betet oder vor sich hinredet, ja. Wir sollen die Bibel lesen, weil wir an Gott interessiert sind, weil wir lernen dürfen. Sind wir an Gott interessiert? Ich frage mich das manchmal selber. Ich muss mich manchmal wirklich kritisch auch hinterfragen, ob ich an Gott interessiert bin noch oder ob der bei mir irgendwo so an die Seite gerutscht ist, so eine Selbstverständlichkeit, die ich irgendwo mit mir rumtrage. Aber wenn wir uns klar machen, wer Gott eigentlich ist, ein Gott, der dieses ganze Universum geschaffen hat, ein Gott, der jedes Atom kennt und geformt hat, und der trotz dieser Größe und dieser Möglichkeiten sich nicht zu groß ist, um zu sagen, okay, und ich komme jetzt auf die Erde und ich interessiere mich genau für dich. Dann finde ich das so faszinierend, dass ich sagen muss, da habe ich Interesse an Gott und dann will ich mehr wissen, will wissen, wer ist das denn eigentlich? Und dann möchte ich die Bibel lesen. Wenn wir beten, sollten wir beten als Gespräch mit unserem besten Freund. Gott ist unser bester Freund. Der ist nicht irgendwo in den Wolken oder irgendeine Philosophie, sondern Gott ist ja eine Persönlichkeit. Gott ist ein Wesen. Gott ist Gott. Der ist da und der ist hier. Hier bei mir, bei dir, genau neben dir. Und wenn Gott dich so liebt, wie ich das gesagt habe, und wenn Gott dein bester Freund ist, ist es eigentlich normal, dass du mit ihm redest im Alltag. Das ist da nicht so, ich muss mich jetzt hinsetzen und ich muss irgendwas Bestimmtes tun, um zu beten. Nee, du redest mit ihm, weil er dein Freund ist. Wenn ich irgendwo im Büro sitze und ich habe eine Arbeit und die ist mir gut gelungen, sage ich, hey Gott, super, dass das so gut gelungen ist. Und danke, dass du mir die richtigen Ideen gegeben hast. Und wenn ich mit dem Hund, jetzt habe ich wieder den Hund, ne, wenn ich in dem übers Feld laufe und ich sehe die Sonne scheinen und ich sehe, wie toll der Frühling vielleicht kommt, ja, demnächst kommt er wieder und ich sehe, wie die Blumen blühen, dann sage ich, Gott, du hast das so genial gemacht. Super, wie das aussieht. Diese ganzen verschiedenen Blätter allein, die Formen, wenn man sich das anguckt, toll, hast du klasse gemacht. Ja. Und wenn ich beim Mittagessen sitze, dann sage ich, hey, danke Julian, hast klasse gekocht. Gott, es ist ein Wunder, dass du dir so viele verschiedene Speisen ausgedacht hast und dass die alle so unterschiedlich schmecken und was da alles in der Zunge funktioniert und geht, ja. Faszinierend. So kann man mit Gott reden, wirklich im Alltag, in jeder Situation. Das geht. Du kannst hier sitzen, Gott, es ist ganz schön kalt, aber klasse, dass wir hier sein dürfen, ja. Oder Gott, im Moment, weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das mit dir im Alltag machen soll, aber erinnere mich mal dran, dass du da bist. Geht's, ne? Gott ist dein Freund, mit dem kannst du normal reden. Ja, der Gottesdienstbesuch, ne, den tun wir nicht aus Tradition, wenn wir uns von Gott inspirieren lassen und verändern lassen, sondern um voneinander zu lernen und gemeinsam zu wachsen und gemeinsam Gemeinschaft zu genießen und uns zu helfen und uns aufzubauen, wie ich gesagt habe, ne, dass wir auch füreinander da sind, eben weil wir ja immer wieder vor solchen Situationen stehen, wo wir sagen, wie geht's denn weiter eigentlich, wo geht's denn lang, können wir uns gegenseitig unterstützen und gegenseitig auch Licht sein. Ne? Und wir können uns verändern lassen, wo Gott uns Dinge aufzeigt, wo Gott uns Dinge aufzeigt. Ich habe auch viel Zeit meines Lebens verbracht damit, versuchen, mich selbst zu verändern und irgendwo an Dinge dran zu gehen. Und es kostet wahnsinnig Kraft und dann geht es immer eine Weile gut und dann vielleicht wieder nicht. Aber wo Gott uns Dinge aufzeigt, da können wir uns verändern lassen und es funktioniert und es ist dauerhaft und es ist eine Veränderung unserer Person, ein neuer Mensch, so wie es in der Bibel steht. Ne? Und das Interesse an Gott, das können wir bewahren, indem wir uns mit ihm beschäftigen. Die Zusammenfassung nochmal, Kinder des Lichts sein heißt also, wir werden gesehen, wir sind relevant, wir können Wärme verbreiten, wir sind auch sicher. Wir sind Teil von was Unvergleichlichem, Unerreichbarem, Unbeschreiblichem. Wir sind aber abhängig in der Beziehung zu Gott. Wir dürfen den Weg zeigen für andere Menschen und wir erhellen Geheimnisse. Amen.